Die Bibelarbeit heute Abend wird uns Daniel Gesk halten und wir danken dir dafür, wünschen dir Gottes Segen. Und du hast dir als Grundlage für deine Bibelarbeit Offenbarung 12, die Verse 7 bis 12 ausgewählt. Und ich möchte diesen Teil uns jetzt lesen. Offenbarung 12, Vers 7 bis 12. Und es entbrannte ein Kampf im Himmel. Michael und seine Engel kämpften gegen den Drachen. Und der Drachen kämpfte und seine Engel, und sie siegten nicht. Und ihre Stätte wurde nicht mehr gefunden im Himmel. Und es wurde hinausgeworfen, der große Drache, die alte Schlange, die da heißt Teufel und Satan, der die ganze Welt verführt. Und er wurde auf die Erde geworfen, und seine Engel wurden mit ihm dahin geworfen. Und ich hörte eine große Stimme, die sprach im Himmel: Nun ist das Heil und die Kraft und das Reich unseres Gottes geworden und die Macht seines Christus. Denn der Verkläger unserer Brüder ist verworfen, der sie verklagte Tag und Nacht vor unserem Gott. Und sie haben ihn überwunden durch des Lammes Blut und durch das Wort ihres Zeugnisses und haben ihr Leben nicht geliebt bis hin zum Tod. Darum freuet euch, ihr Himmel, und die darin wohnen. Weh aber der Erde und dem Meer, denn der Teufel kommt zu euch hinab und hat einen großen Zorn und weiß, dass er wenig Zeit hat. Ja, Herr Jesus Christus, das ist ein ernstes Wort, was du uns da vor Augen stellst. Und wir danken dir, dass wir sehen können, wie sich Teile davon immer mehr erfüllen. Die Unruhe in dieser Welt, das Hin und Her der Großmächte, die Ratlosigkeit und Orientierungslosigkeit. Und umso mehr möchten wir dich, Herr Jesus, bitten, mach du unser Herz fest, fest an dir, fest in dir. Wir danken dir dafür, dass wir nicht im Unklaren gelassen werden, was auf uns zukommt, sondern dass du uns ganz genau zeigst, worauf wir uns vorbereiten können. Und dazu soll auch dieser Abend dienen, Herr Jesus. Und wir möchten dich bitten, dass du Daniel segnest in der Auslegung deines Wortes, dass du ihm Vollmacht schenkst, dein Wort uns in unser Herz zu sprechen. Und wir bitten dich, Herr Jesus, lass du uns innerlich ruhig werden, dass wir nicht bestürzt sind über den Dingen, die vor uns liegen, sondern dass wir getröstet werden in dir, unserem Herrn und Heiland. Dir allein, unser König, geben wir alle Ehre und wir danken dir, dass du den Sieg errungen hast. Wir beten dich an. Amen.
Ja, guten Abend, liebe Geschwister, liebe Freunde. Schön, dass wir trotz großer Hitze ja hier zusammenkommen dürfen. Und ja, wir haben den Text gehört und dieser Text schildert uns eine Situation, die eine ganz gewaltige Weichenstellung in der Heilsgeschichte unseres himmlischen Vaters und unseres Herrn Jesus Christus darstellt. Jahrtausende lang hatte der Satan Zutritt zum Himmel. Denken wir nur an die beiden ersten Kapitel des Buches Hiob. Und Jahrtausende lang hat Satan die Gläubigen vor Gott verklagt. Und jetzt lesen wir in unserem Abschnitt, wie damit ein für allemal Schluss ist. Nun ist das Heil und die Macht und das Reich unseres Gottes und die Gewalt seines Christus gekommen. Denn hinabgeworfen ist der Verkläger unserer Brüder, der sie Tag und Nacht vor unserem Gott verklagte. So ruft diese laute Stimme in dem Himmel. Wir lesen ja diese so wichtige Aussage in Hebräer 2,8, denn indem er, nämlich Gott der Vater, ihm, nämlich seinem Sohn Jesus Christus, alles unterordnet, hat er nichts gelassen, das ihm nicht untergeordnet wäre. Jetzt aber sehen wir ihm noch nicht alles untergeordnet. Unser Herr Jesus Christus hat dort auf Golgatha den Sieg errungen. Alle Schuld und Sünde hat er bezahlt. Alle und alles hat er mit in seinen Tod genommen. Und in der Auferstehung und Himmelfahrt unseres Herrn hat der Vater das Erlösungswerk seines Sohnes als vollgültig bestätigt. Nun hat er alle Schlüssel für alle Totenbehältnisse, alle Totenbereiche. Er ist hoch erhoben über jedes Fürstentum, jede Gewalt und Kraft und Herrschaft, über jeden Namen, ja, der genannt wird, ist er der hoch erhobene Herr, der zur Rechten der Majestät des Vaters sitzt und den Namen empfangen hat, der über alle anderen Namen ist. Und wir als Glieder am Leibe des Christus dürfen heute schon im Geist mit unserem Herrn und Haupt mitsitzen, mit ihm zur Rechten der herrlichen Majestät des Vaters. Das sind ja unfassbare Aussagen, die wir im Epheserbrief lesen und die wir nie erdenken könnten, die uns nie in den Sinn kommen würden, würden sie nicht in unserem kostbaren Gotteswort stehen. Und jetzt lesen wir hier in dem zweiten Teil unseres Verses aus dem Hebräerbrief: Jetzt aber sehen wir ihm noch nicht alles untergeordnet. Ja, so ist das. De jure ist unser Herr und Haupt Christus Jesus bereits, ja, ist ihm bereits das ganze All untergeordnet, doch de facto kehren die allermeisten Geschöpfe unserem Herrn Jesus Christus den Rücken zu und wollen nichts von ihm wissen. Und jetzt lesen wir eben in diesem unserem Abschnitt eine ganz gewaltige Zäsur, eine ganz gewaltige Weichenstellung. Unser Herr Jesus Christus, er tritt seine Herrschaft an. Wo tritt er sie an? Im Himmel. Viele meinen ja, der Himmel wäre heute schon ein Ort, in dem es nur Harmonie und Seligkeit gibt. Und jetzt haben wir gelesen in unserem Vers 7, und es entstand ein Kampf in dem Himmel. Also von wegen nur Harmonie und Seligkeit, eine gewaltige Auseinandersetzung findet dort statt, die nichts weniger zum Resultat hat, als dass der Teufel mit seinen Engeln auf die Erde geworfen wird. Der Herr Jesus tritt also seine Herrschaft im Himmel an, und das bedeutet, dass der Satan keinen Zutritt mehr hat zu diesem Bereich, ja, diesen Bereich sofort verlassen muss. Durch wen führt der Herr diesen Kampf aus? Wir haben es gelesen, durch den Erzengel Michael. Wer ist der Michael? Wir wollen dazu lesen Daniel 12, Vers 1. Da wird auch von diesem Michael berichtet. Dort wird dem Daniel gesagt, und in jener Zeit, das ist die Zeit, von der wir dann auch später sprechen werden, und in jener Zeit wird Michael aufstehen, der große Fürst, der für die Kinder deines Volkes steht. Michael ist also der Engelfürst Israels. Und alle Feinde Israel werden es schmerzlichst zu spüren bekommen, wenn der Michael mit seinen Engeln es fertig bringt, den Teufel mit seinen Engeln aus dem Himmel hinauszuwerfen. Oh, 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 dann wehe den Feinden Israels. Wenn der Michael aufsteht, dann ist's aus mit den Feinden Israels. Und dann lesen wir hier in unserem Vers 11 von den Überwindern. Wer diese sind, müssen wir noch untersuchen. Doch jedes Mal, wenn ich diesen Vers lese, dann bin ich tief bewegt, tief angesprochen, weil wir hier eben diese drei Stücke lesen, wodurch diese Menschen, von denen hier die Rede ist, zu Überwindern wurden. Erstens das Blut des Lammes, zweitens das Wort ihres Zeugnisses und drittens, sie haben ihr Leben nicht geliebt bis zum Tod. Das heißt, sie sind bereit, um Jesu Willen als Märtyrer zu sterben. Tief bewegend ist dieser Text. Wir erkennen, hier geht's wirklich ums Ganze. Hier geht's um das Existenzielle. Und so wollen wir uns heute mit diesen drei Stücken, wie man ein Überwinder wird, beschäftigen. Oder wie man überwinden kann, beschäftigen. In einem ersten Punkt wollen wir uns fragen, wer sind denn diese Überwinder, von denen wir in unserem Abschnitt hier in Offenbarung 12 lesen? Unser kostbares Gotteswort ist ja keineswegs eine Aneinanderreihung von zusammenhanglosen Sätzen. Nein, die Schrift ist ein organisches Ganzes und wir können eigentlich ein Schriftzeugnis gar nicht recht erfassen, wenn wir nicht die ganze Schrift kennen. Wir müssen die ganze Schrift lesen und studieren, sonst kommen wir über ein recht oberflächliches Bibelverständnis nicht hinaus. Sollte ja eigentlich selbstverständlich sein, aber es ist freilich mit Mühe und Arbeit verbunden. Nein, wir können nicht einfach die Bibel aufschlagen und da irgendeine Stelle herausgreifen und erwarten, dass wir diese Stelle verstehen. Wir müssen uns schon die Mühe machen, ein Schriftzeugnis einmal in seinem engeren Kontext und dann auch im Kontext der ganzen Schrift zu verstehen. Und das ist freilich mit Arbeit verbunden. Und wir müssen uns immer fragen, sind die Aussagen, die wir tätigen, sind sie auch vom Gesamtzeugnis der Schrift abgedeckt? Was gibt Paulus seinem echten und geliebten Kind im Glauben mit in seinem letzten Brief? Wir lesen es in 2. Timotheus 2,15. Befleißige dich, dich selbst Gott bewährt darzustellen als einen Arbeiter, der sich nicht zu schämen hat, der das Wort der Wahrheit in gerader Richtung schneidet. Paulus ermahnt den Timotheus, sei nicht faul, setze allen Fleiß daran, schneide das Wort in gerader Richtung. Es gilt sich also die Mühe zu machen, die Linien in der Schrift herauszuarbeiten. Es gilt, die verschiedenen Äonen, Haushaltungen, Heilskörperschaften mit ihren Berufungen zu unterscheiden. Und Paulus verwendet den Begriff Arbeiter. Das ist also mit Mühe, mit Arbeit verbunden. Kein Prediger, kein Bruder, kein Pastor kann uns diese Arbeit abnehmen. Wie gesagt, die Bibel ist nicht eine Aneinanderreihung von zusammenhanglosen Sätzen, und so erklärt sich die Bibel selbst. Grundsätzlicher Merksatz, Schrift muss mit Schrift ausgelegt werden. Und jetzt dürfen wir das immer wieder in den Bibelbüchern feststellen, dass eigentlich zu Beginn eines Buches das Thema dieses Buches uns genannt wird. Ich möchte ein Beispiel nennen, Apostelgeschichte 1, Vers 6. Da fragen die Elf ihren auferstandenen Herrn, Herr, stellst du in dieser Zeit, also jetzt unmittelbar, in der Zeit, die jetzt kommt, stellst du in dieser Zeit dem Israel das Reich wieder her? 40 Tage lang, so lesen wir es vorher, hatte der auferstandene Herr seinen Jüngern einen Detailunterricht über das Reich Gottes gegeben, also über die sichtbare Königsherrschaft ihres Königs und Messias hier auf der Erde. Und von daher völlig logisch, 40 Tage lang Detailunterricht. Und dann natürlich die Frage, ja, wann kommt denn dieses Reich? Stellst du in dieser Zeit dem Israel, also das verheißene Königreich, was wir an unzähligen Stellen im Alten Testament lesen, stellst du in dieser Zeit dem Israel das Reich wieder her? Wir wissen, wie der Herr geantwortet hat. Es ist nicht eure Sache, Zeiten oder Zeitpunkte zu wissen, die der Vater in seine eigene Gewalt gesetzt hat. Und dann lesen wir die Apostelgeschichte. Und je mehr wir die Apostelgeschichte lesen, umso mehr bekommen wir eine Antwort auf die Frage ganz am Anfang. An Pfingsten und der Zeit danach, da wurden Tausende aus Israel gläubig, wissen wir. Was war das für ein Königreichsanbruch, so möchte ich es mal sagen. Zeichen und Wunder, Gewaltiges geschah in Israel. Doch dann eine gewaltige Zäsur, die Steinigung des Stephanus. Wir lesen weiter, wir lesen, wie die Zwölf im Land und der Apostel Paulus in der Diaspora leidenschaftlich dem Volk bezeugten, diesen Jesus hat Gott auferweckt. Er ist euer König und Messias. Er ist der Sohn Gottes. Wir wissen, dass ausgehend von der religiösen Führerschicht Israels das Volk das Zeugnis der Apostel nicht annahm. Und dann lesen wir auf dem letzten Blatt der Apostelgeschichte ganz unmissverständlich die Antwort der Frage der Elf auf dem ersten Blatt der Apostelgeschichte. Paulus kommt als Gefangener nach Rom und er ruft dort in Rom noch einmal die ersten der Juden zusammen. Und dann lesen wir da ja, wie er in dieser Tagesversammlung diesen Juden vom Alten Testament her das Reich Gottes bezeugt. Und dann lesen wir in Apostelgeschichte 28, 25b bis 28, trefflich hat der Heilige Geist durch Jesajas den Propheten zu unseren Vätern geredet und gesagt, gehe hin zu diesem Volke und sprich, hörend werdet ihr hören und nicht verstehen, und sehend werdet ihr sehen und nicht wahrnehmen, denn das Herz dieses Volkes ist dick geworden. Und mit den Ohren haben sie schwer gehört und ihre Augen haben sie geschlossen, damit sie nicht etwa mit den Augen sehen und mit den Ohren hören und mit dem Herzen verstehen und sich bekehren und ich sie heile. So sei euch nun kund, dass dieses Heil Gottes den Nationen gesandt ist. Sie werden auch hören. Jetzt haben wir die Antwort. Der Vorhang geht zu. Die Königreichserwartung für Israel ist keineswegs aufgehoben, aber aufgeschoben. Israel ist auf die Seite gesetzt. Der sichtbare Beweis für die ganze Welt, wenige Jahre später, die Zerstörung des Tempels in Jerusalem. Und parallel zum Hereinbrechen dieses Verstockungsgerichtes zur Zeit der Apostelgeschichte offenbart unser himmlischer Vater dem Apostel Paulus ein Geheimnis, das er von den Äonen und Generationen her in sich selbst unter Verschluss gehalten hat. Das Geheimnis der Leibesgemeinde seines Sohnes aus allen Völkern und Nationen, einschließlich dem Volke Israel. Er das Haupt und wir die Glieder. Eine ganz neue Heilskörperschaft, die die Vervollständigung des Christus bildet, die organisch mit dem Christushaupt verbunden ist und in der der Vorrang Israels aufgehoben ist. Aus beiden Menschheitsgruppen ruft Gott seinem Sohn eine Leibesgemeinde heraus, die in der Differenzierung zum Zwölfstämmevolk Israel nicht Braut und Ehefrau des Herrn Jesus Christus bildet, sondern seinen Leib, seine Vervollständigung. Und ist Israel das Volk, der Heilsträger für die Erde, so die Gemeinde des Leibes des Christus, der Heilsträger für das ganze All. Und jeder von uns, der aus Gnaden gläubig sein darf, der darf in dieser innigsten Gemeinschaft mit diesem Herrn leben, organisch mit ihm, dem Haupt, verbunden sein für Zeit und Ewigkeit. Also wir haben ein Beispiel genannt, wie zu Beginn eines Bibelbuches, ja, das Thema dieses Buches behandelt wird. Sicherlich auch andere Themen, aber das ist die zentrale Frage. Und so finden wir das genauso in der Offenbarung. Da lesen wir in Offenbarung 1, 9 bis 11. Ich, Johannes, euer Bruder und Mitgenosse in der Drangsal und im Königtum und im Ausharren in Jesu, war auf der Insel genannt Patmos, um des Wortes Gottes und des Zeugnisses Jesu willen. Ich war an des Herrn Tage im Geiste. Und ich hörte hinter mir eine laute Stimme wie die einer Posaune, welche sprach, was du siehst, schreibe in ein Buch und sende es den 7 Versammlungen nach Ephesus und nach Smyrna und nach Pergamus und nach Thyatira und nach Sardes und nach Philadelphia und nach Laodicea. Wir finden hier einmal ganz eindeutig die Adressaten genannt, nämlich die 7 Versammlungen. Sie sind die ersten Empfänger der Offenbarung und dann bekommen wir auch eine ganz eindeutige Information, wann in welcher Zeit die Ereignisse, die in der Offenbarung genannt sind, ablaufen werden. Ich war an des Herrn Tage im Geiste. Was hat es mit dem Tag des Herrn auf sich? Auch hier gilt wieder, wir haben keine Chance, die Offenbarung, diese Formulierung zu begreifen, wenn wir nicht das Alte Testament kennen. Wir haben vorhin vom Erzengel Michael gelesen und auch in diesem Zusammenhang haben wir festgestellt, ja im Propheten Daniel, da wird uns Michael als einer der ersten Fürsten genannt und als der Fürst Israels. Und auch im Judasbrief lesen wir von Michael, dass er ein Erzengel ist. Und so ist auch der Tag des Herrn, ja, im Worte Gottes eine ganz klar beschriebene Begrifflichkeit. Der Tag des Herrn ist der große Gerichtstag, von dem wir an mancherlei Stellen im Alten Testament und im Neuen Testament lesen. Es sind die 2. 3,5 Jahre der noch ausstehenden 70. Jahrwoche für das Volk Israel aus Daniel 9. Und ich möchte uns exemplarisch eine Stelle aus dem Alten Testament und eine aus dem Neuen Testament lesen, wo von diesem Tag die Rede ist. Zephania 1, 14 bis 18. Nahe ist der große Tag Jahwes. Er ist nahe und eilt sehr. Horch, der Tag Jahwes, bitterlich schreit dort erhellt. Ein Tag des Grimmes ist dieser Tag, ein Tag der Drangsal und der Bedrängnis, ein Tag des Verwüstens und der Verwüstung, ein Tag der Finsternis und der Dunkelheit, ein Tag des Gewölks und des Wolkendunkels, ein Tag der Posaune und des Kriegsgeschreis, wieder die festen Städte und wieder die hohen Zinnen. Und ich werde die Menschen ängstigen, und sie werden einhergehen wie die Blinden, weil sie gegen Jahweh gesündigt haben. Und ihr Blut wird verschüttet werden wie Staub und ihr Fleisch wie Kot. Auch ihr Silber, auch ihr Gold wird sie nicht erretten können am Tage des Grimmes Jahwehs. Und durch das Feuer seines Eifers wird das ganze Land verzehrt werden. Denn ein Ende, ja ein plötzliches Ende, wird er machen mit allen Bewohnern des Landes. Und eine Stelle aus dem Neuen Testament, 2. Thessalonicher 2, 3b und 4. Denn dieser Tag, nämlich der Tag des Herrn, kommt nicht. Aha, Tag des Herrn hat also mit ganz klaren, sichtbaren Ereignissen zu tun. Bevor die nicht da sind, kommt er nicht. So lesen wir es hier. Denn dieser Tag kommt nicht, es sei denn, dass zuerst der Abfall komme und geoffenbart worden sei der Mensch der Sünde, der Sohn des Verderbens, welcher widersteht und sich selbst erhöht über alles, was Gott heißt oder ein Gegenstand der Verehrung ist, sodass er sich in den Tempel Gottes setzt und sich selbst darstellt, dass er Gott sei. Der Tag des Herrn ist also der große Gerichtstag. In Jeremia 30, Vers 7 lesen wir von der Drangsal Jakobs und in Joel 3, 9 bis 17 lesen wir, dass es auch ein Tag des Gerichts für die Nationen ist. Diese Zeit wird einmal geprägt sein von einer nie dagewesenen Gottlosigkeit und Gesetzlosigkeit. Wir haben es gelesen, der Teufel wird auf die Erde geworfen. Also im wahrsten Sinne des Wortes ist hier auf der Erde dann der Teufel los. Und wir haben gelesen, er hat große Wut, da er weiß, dass er wenig Zeit hat. Also dieser Tag wird eine Zeit noch nie dagewesener Bedrängnis und Drangsal für das Volk Israel sein, eine Zeit noch nie dagewesener Verfolgung für alle an den Herrn Jesus Gläubigen, die zu dieser Zeit leben, und gleichzeitig eine Zeit noch nie dagewesener Gerichte, die die Erde treffen werden. Ich möchte noch eine Stelle aus einer der Endzeitreden Jesu lesen, Matthäus 24, 21 und 22. Dort sagt der Herr Jesus seinen Jüngern: Denn alsdann wird große Drangsal sein, dergleichen von Anfang der Welt bis jetzthin nicht gewesen ist, noch je sein wird. Und wenn jene Tage nicht verkürzt würden, so würde kein Fleisch gerettet werden, aber um der Auserwählten willen werden jene Tage verkürzt werden. Und der Herr Jesus nennt in seinen Endzeitreden das Initialereignis für den Tag des Herrn, den Gräuel der Verwüstung an der heiligen Stätte. Wir haben es auch gelesen im 2. Thessalonicher. Der Mensch der Sünde, der Sohn des Verderbens, der sich in den Tempel Gottes setzt und sich selbst darstellt, dass er Gott sei. Ja, die Gemeinde des Leibes des Christus ist nicht zum Zorn gesetzt. So lesen wir es in Römer 5, 9, 1. Thessalonicher 1, 10, 1. Thessalonicher 5, 9. Das heißt, die Entrückung findet auf jeden Fall vor dem Tag des Herrn statt. Und wenn wir das Buch der Offenbarung betrachten und da lesen, wie der Johannes tief bewegt ist und weint, weil niemand würdig ist, im gesamten Weltall das Buch mit den sieben Siegeln zu öffnen. Und dann bekommt er die Antwort: Weine nicht, siehe, es hat überwunden. Der Herr Jesus, er ist der Überwinder. Und da verstehen wir ja, wann kann denn dieses Buch mit den sieben Siegeln erst geöffnet werden? Ja, selbstverständlich erst dann, wenn der Herr Jesus sich mit den Gliedern seines Leibes vereinigt hat. Ja, also ganz gewaltig. Der Tag des Herrn. Ein anderer Tag, von dem wir in der Schrift lesen, ist der Tag Christi Jesu. Paulus immer wieder, das ist sein Ziel, darauf lebt er zu. Eine ganz bekannte Stelle: Der in euch angefangen hat das gute Werk, der wird es auch vollführen, bis auf den Tag Christi Jesu. Dieser Tag Christi Jesu, an dem sich unser Herr mit seiner Leibesgemeinde vereint, für den bedarf es keinerlei Voraussetzungen. Dieser Tag beginnt mit der Auferstehung der Toten in Christo. So lesen wir es in 1. Thessalonicher 4, 16 und der nachfolgenden Entrückung der Gesamtgemeinde. Ganz anders verhält sich's mit dem Tag des Herrn. Der kann heute noch nicht beginnen. Da muss zuerst der Abfall kommen. Der Abfall von Israels vom Gesetz in die Gesetzlosigkeit, was ja bedingt, dass Israel sicherlich in naher Zukunft eine Hinwendung zum Gesetz erleben wird. Und es ist tief bewegend für uns, wenn wir die Zehntausende an der Klagemauer beten sehen und wenn ja, Regierende und Generäle Bibelverse zitieren, da merken wir ganz gewaltiges, ja, ganz gewaltige Änderungen ja, bahnen sich an. Ja, wir lesen, es muss ein Tempel in Jerusalem existieren und der Mensch der Sünde muss geoffenbart worden sein. Dieser falsche Messias, ja, der sein wahres Gesicht dann Mitte der 70. Jahrwoche zeigt, wenn er das beständige Opfer im Tempel abschaffen wird. Wir lesen im Daniel davon und der Herr Jesus nennt explizit in seinen Endzeitreden ja, dieses Ereignis. Und so müssen wir also unsere Stelle aus Offenbarung 12 unbedingt mit dem Tag des Herrn in Verbindung bringen. Und in diesem Kapitel werden uns ja verschiedene Gruppen genannt. Und es ist bezeichnend, dass alle diese Gruppen aus dem 12-Stämmevolk Israel kommen. Und wir lesen in diesem Kapitel, wir haben ja auch sonntags immer wieder die Offenbarung gehört, wir lesen in diesem Kapitel, wie zwei dieser Gruppen eine wunderbare Bewahrung erleben und eine dritte Gruppe, sie hat den Märtyrertod vor sich. Von denen aus Israel, die bis zur Mitte der 70. Jahrwoche gläubig werden dürfen an den Herrn Jesus, so verstehe ich dieses Kapitel, erleben viele eine wunderbare Errettung. Diejenigen, die danach gläubig werden, haben den Märtyrertod vor sich. Wir wollen das kurz skizzieren. Offenbarung 12,1. Und ein großes Zeichen erschien in dem Himmel, ein Weib bekleidet mit der Sonne und der Mond war unter ihren Füßen und auf ihrem Haupte eine Krone von 12 Sternen. Ganz klar, die Krone von 12 Sternen weist uns eindeutig auf das 12-Stämmevolk Israel hin. Und wenn wir weiterlesen, wird uns berichtet, wie dieses Sonnenweib einen männlichen Sohn gebiert, eine Körperschaft aus Israel, den der Drache, der Teufel, unmittelbar nach der Geburt verschlingen möchte. Doch Gott greift ein, wir lesen in Offenbarung 12,5, dass dieses Kind zu Gott und zu seinem Thron entrückt wird. Was geschieht mit diesem Sonnenweib? Mit Adlersflügen flieht es in die Wüste, an eine ihm von Gott bereitete Stätte und wird dort eine Zeit, Zeiten und eine halbe Zeit, also 3,5 Jahre, also die zweite Hälfte der 70. Jahrwoche, ernährt und von Gott versorgt. Also diese beiden Gruppen, so verstehe ich es, das Sonnenweib, der männliche Sohn, sie erleben eine wunderbare Bewahrung. Und dann lesen wir am Ende von, oder in Kapitel 12, Vers 17, und der Drache wurde zornig über das Weib und ging hin, Krieg zu führen mit den übrigen ihres Samens, welche die Gebote Gottes bewahren und das Zeugnis Jesu haben. Der Drache ist auf die Erde geworfen und verfolgt die Gläubigen aus Israel bis aufs Blut. Und wenn wir an die unzählbare Schar aus Offenbarung 7 denken, von denen ja direkt bezeugt wird in Vers 14, sie kommen aus der großen Drangsal, dann erkennen wir, ja, wie auch eine große Anzahl solcher aus allen Nationen gläubig werden wird, in dieser Zeit gläubig sein darf und wie der Teufel eben alle an den Herrn Jesus Gläubigen, auch die aus den Nationen, bis zum Tod verfolgt, eben die, die nicht das Mahlzeichen des Tieres annehmen. So, Antwort auf die Frage, wer sind die Überwinder aus Offenbarung 12? Vom Zusammenhang dieses Kapitels dürfen wir doch erkennen, es sind die Gläubigen aus Israel, die in der zweiten Hälfte der 70. Jahrwoche am Tag des Herrn leben und als solche den Märtyrertod vor Augen haben. Diese Geschwister, von denen wir hier lesen, erleben also eine Zeit, die mit der unsrigen in keinster Weise zu vergleichen ist. Es gab durch die ganze Gemeindegeschichte hindurch immer wieder Verfolgungszeiten bis zum Tod. Und auch wir wissen nicht, welche Bedrängnisse wir noch erleben werden. Doch, liebe Geschwister, alles nichts gegenüber dieser Zeit, die dann da sein wird, wenn der Teufel auf die Erde geworfen sein wird. Adolf Heller, einer der geistlichen Väter dieses Hauses, hat diesen Satz geprägt: Die Gemeinde durchläuft die Leiden der Jetztzeit. Israel durchläuft die Leiden der Letztzeit. Und in unserem Textabschnitt befinden wir uns jetzt eben in dieser Letztzeit dieses Äons, in diesen 3,5 Jahren der zweiten Hälfte der 70. Jahrwoche aus Daniel 9. Und jetzt werden uns in unserem Text diese 3 Stücke zur Überwindung genannt, die wir jetzt betrachten wollen. Und auch wenn hier nicht von der Gemeinde des Leibes des Christus die Rede ist, auch wenn die Ereignisse der Offenbarung beginnen zu laufen, da sind wir längst bei unserem Herrn und Haupt, so gelten diese 3 Stücke, ich möchte es mal so formulieren, Heilskörperschaft übergreifend. Und das ist mein Wunsch für mich und für uns alle, dass diese Stücke unser Leben prägen. Das erste, das Blut des Lammes. Wir beginnen mit dem ersten Stück, das Blut des Lammes. Sie haben ihn, nämlich Satan, überwunden um des Blutes des Lammes willen. Satan kann nur durch das Blut des Lammes überwunden werden. Der Satan ist der Verkläger der Brüder und seine Anklage muss verstummen aufgrund des Blutes des Lammes. Wenn wir durch den Heiligen Geist die Augen geöffnet bekommen über unsere Schuld und Sünde, über unsere Verlorenheit, dann erkennen wir, ich bin ein Mann, eine Frau, ein Kind des Todes. Da ist so vieles, was mich anklagt. Wenn wir das Gesetz vom Sinai lesen, wenn wir die Bergpredigt lesen, liebe Geschwister, dann erkennen wir die Heiligkeit, die Gerechtigkeit Gottes und unsere Verlorenheit. Wir erkennen, auf jedem Blatt unseres Lebensbuches steht schuldig, schuldig und noch einmal schuldig. Und jetzt dürfen wir eine ganz kostbare Stelle aus dem Kolosserbrief betrachten. Da lesen wir auch von einer Anklageschrift. Und was Gott mit dieser Anklageschrift gemacht hat, ganz kostbar. Kolosser 2, 13 und 14. Und euch, als ihr tot waret in den Vergehungen und in der Vorhaut eures Fleisches, hat er, nämlich Gott der Vater, mitlebendig gemacht mit ihm, nämlich mit unserem Herrn Jesus Christus, indem er uns alle Vergehungen vergeben hat, als er ausgetilgt den uns entgegenstehenden Schuldbrief in Satzungen, der gegen uns war, hat er ihn auch aus der Mitte weggenommen, indem er ihn an das Kreuz nagelte. Was für eine Botschaft, liebe Geschwister. Jeder von uns hat seinen Ordner, wo sein Name draufsteht, unser Name, und wo alles verzeichnet ist, was wir ja getan und gedacht haben, wo wir unwürdiglich sündig waren. Und jetzt lesen wir dieses wunderbare Evangelium. Gott selbst hat diese Anklageschrift genommen und hat sie an das Kreuz seines Sohnes genagelt. Dort wurde sie verhandelt und bezahlt. Ein für alle Mal, liebe Geschwister, mit dem teuersten Preis, den es gibt, mit dem einzigsten Preis, der möglich war, mit dem Blut des unschuldigen Lammes, mit dem Blut unseres Herrn Jesus Christus. Und so steht auf jedem Blatt unseres Lebensbuches noch ein weiteres Zeugnis. Bezahlt, bezahlt, nochmal bezahlt durch das Blut des Lammes. Nur der, der ohne Schuld war, konnte bezahlen. Und so hat unser Herr Jesus sich selbst zum Lösegeld, nicht für ein paar, nicht für Israel nur, sondern für alle gegeben. So lesen wir es in 1. Timotheus 2, Vers 6. Also am Kreuz, liebe Geschwister, da hat Gott ein für alle Mal mit der alten Schöpfung abgerechnet. So können wir sagen. Da hat er das Gericht aller Gerichte gehalten. Am Kreuz gilt, alles bezahlt, alles versöhnt, eine total veränderte Situation. Und wir lesen sogar bei Paulus, dass dort am Kreuz der Herr Jesus nicht nur für uns bezahlt hat und wir sind halt neben dran gestanden und haben uns gefreut. Nein, wir lesen noch mehr. Er hat sogar die ganze alte Schöpfung mit in seinen Tod hineingenommen, indem wir dieses wissen, Römer 6, 6, dass unser alter Mensch mitgekreuzigt worden ist, auf dass der Leib der Sünde abgetan sei, dass wir der Sünde nicht mehr dienen. Also Paulus durfte den tiefsten Blick hineintun in die Bedeutung des Kreuzesgeschehens, dass nämlich am Kreuz der Herr Jesus nicht nur für uns gestorben ist, sondern dass wir da mit hineingenommen sind und die ganze Schöpfung in dieses Geschehen. Und am Auferstehungsmorgen sind auch alle schon samenmäßig mit auferstanden. Die ganze Schöpfung ist mitgestorben, damit dieses Gewaltige geschehen kann. Aus Schöpfung wird Neuschöpfung. Und wie lesen wir es in 2. Korinther 5? Daher, wenn jemand in Christo ist, da ist eine neue Schöpfung, ganz kostbar. Ja, also wir sehen das Blut des Lammes, wunderbar. Es ist der einzige Grund, liebe Geschwister, auf dem wir uns gründen können und wo wir wissen dürfen, ja, durch das Blut des Lammes hat unser himmlischer Vater de jure, so können wir sagen, das All mit sich versöhnt. So lesen wir es, Kolosser 1, 19 und 20. Es war das Wohlgefallen der ganzen Fülle, in ihm zu wohnen und durch ihn alle Dinge oder das All, können wir übersetzen, mit sich zu versöhnen, indem er Frieden gemacht hat durch das Blut seines Kreuzes, durch ihn, es seien die Dinge auf der Erde oder die Dinge in den Himmeln. Also Golgatha, der ganz einseitige Friedensschluss, und durch Gericht und Gnade, liebe Geschwister, durch Gericht und Gnade wird jedes Geschöpf dorthin geführt, wo es seinen Bankrott erklärt und wo es ja wirklich dieses Erlösungswerk für sich in Anspruch nehmen darf. Ganz kostbar. Ja, das war also das Erste, ja, das Blut des Lammes. Wir kommen zum zweiten Stück, das Wort ihres Zeugnisses. Und sie haben ihn überwunden um des Blutes des Lammes, das war das erste Stück. Und jetzt kommt das zweite, und um des Wortes ihres Zeugnisses willen. Was ist das für ein Zeugnis? Wir finden die Antwort in Vers 17. Und der Drache wurde zornig über das Weib und ging hin, Krieg zu führen mit den übrigen ihres Samens, welche die Gebote Gottes halten und das Zeugnis Jesu haben. Was ist also das Wort ihres Zeugnisses? Ganz einfach, Jesus ist mein Herr. Mit ihrem Bekenntnis zu Jesus legen sich die Überwinder eindeutig fest und entlarven gleichzeitig die Verführung Satans. Und wenn wir die Endzeitreden unseres Herrn lesen, dann warnt der Herr Jesus in allen seinen Endzeitreden seine Jünger: Sehet zu, dass euch niemand verführe. Und was bedeutet denn Verführung? Doch ganz einfach gesprochen: Ich setze mein Vertrauen auf jemand, der mich anlügt, der mich betrügt, der mich in die falsche Richtung führt. Und in dieser Zeit, die der sichtbaren Wiederkunft unseres Herrn Jesus vorausgeht, wird Satan alle Register ziehen, um die Massen zu verführen. Die alte Schlange, so wird Satan in Vers 9 genannt, hat durch ihre Verführung damals im Garten Eden Adam und Eva zu Fall gebracht. Und am Ende dieses Äons, wir haben es in Vers 9 gelesen, verführt er den ganzen Erdkreis, die ganze bewohnte Erde. Lüge und Betrug, eingewickelt in Zeichen und Wunder, bis dahin, dass der Satan, das Tier, den letzten Weltherrscher, von seiner tödlichen Wunde heilt, er ihn vom Tode auferweckt, die Auferstehung unseres Herrn Jesus nachäfft. Und was werden die Menschen dann sagen? Wir lesen es in Offenbarung 13, 3b und 4. Und seine, nämlich die des Tieres, Todeswunde wurde geheilt. Und die ganze Erde verwunderte sich über das Tier. Und jetzt, was für ein furchtbarer Satz. Und sie beteten den Drachen an, Teufelsanbetung, weil er dem Tiere die Gewalt gab. Und sie beteten das Tier an und sagten: Wer ist dem Tiere gleich? Und wer vermag, mit ihm zu kämpfen? Also eine Verführung ohne Gleichen, wie es noch nie war auf dieser Erde. Und liebe Geschwister, wir könnten ja wirklich, ja, uns könnte Angst werden, wenn wir die Offenbarung lesen. Und wir sehen, ja, die Gerichte Gottes, liebe Geschwister, wenn diese die Erde treffen, ja, wie heißt, schrecklich ist, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Aber immer dürfen wir wissen, Gericht hat immer das Ziel der Zurechtbringung. Und die Offenbarung, so dürfen wir verstehen, ist ja das Trostbuch für diese 7 messianisch-jüdischen Gemeinden, von denen wir in Offenbarung 3 und 4 lesen. Die nach der Entrückung der Gemeinde in Erscheinung treten werden und die freilich repräsentativ für alle Gläubigen aus Israel stehen, die in der Zeit vor dem Tag des Herrn und am Tag des Herrn leben werden. Ich musste denken, so wie die Gemeinden, die die Briefe des Apostels Paulus empfangen haben, repräsentativ sind für alle Gemeinden während der Gemeindehaushaltung, so stehen diese Gemeinden, die die Sendschreiben empfangen, repräsentativ für die Gläubigen, die eben unmittelbar vor und während des Tages des Herrn leben werden. Diese Sendschreiben sind Vorbereitung für diese Zeit, liebe Geschwister. Ganz konkret, so verstehe ich es, das sind die Gemeinden, die Gläubigen, die nach der Entrückung im Angesicht des Tages des Herrn hier auf der Erde sein werden. Und es ist mir aufgefallen im Zusammenhang mit unserem Textabschnitt Offenbarung 12, wo wir von den Überwindern lesen. Da habe ich die Sendschreiben gelesen, habe gedacht, Mensch, nicht in einem, nicht in zwei, auch nicht in drei und nicht in vier. Nein, in allen Sendschreiben, liebe Geschwister, finden wir diese Formulierung. Dem, der überwindet. Wer überwindet? Das ist die Botschaft. Das ist, ja, daran dürfen sich die Geschwister dann festhalten. Sie werden die Tage zählen, bis der Herr Jesus in großer Macht und Herrlichkeit kommt. Wir lesen von ganz eindeutigen Zeitangaben. Und wie gesagt, wenn die entsprechenden Ereignisse laufen werden, werden die Geschwister 100% wissen, welche Stunde geschlagen haben. Und diese Gläubigen, deren Namen im Buche des Lebens stehen, sie werden dieses Verführungsfeuer des Tieres und des falschen Propheten mit ihrem Bekenntnis, mein Herr ist Jesus Christus, löschen und damit nicht von dieser Verführung verschlungen werden, sondern dürfen zu Überwindern werden. Mit ihrem Wort des Zeugnisses legen sie sich fest, und das gilt freilich auch für uns, liebe Geschwister. Römer 10, 9 und 10. Wenn du mit deinem Munde Jesum als Herrn bekennen und in deinem Herzen glauben wirst, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat, du errettet werden wirst. Denn mit dem Herzen wird geglaubt zur Gerechtigkeit und mit dem Munde wird bekannt zum Heil. Welch eine unmissverständliche Botschaft. Diese zwei Stücke gehören untrennbar zusammen. Der verborgene, für kein Geschöpf sichtbare Glaube im Herzen, kann niemand sehen, und das für alle Geschöpfe hörbare Bekenntnis des Mundes. Wie wird also ein Mensch gerecht? Durch Glaube, einzig und allein aus Glauben. So haben wir es gelesen, mit dem Herzen wird geglaubt zur Gerechtigkeit, und wir wissen, dass kein Mensch von sich aus glauben kann, sondern er ist ein Geschenk Gottes, und nur wenn ein Mensch den heiligen Ruf hört, von dem wir in 2. Timotheus 1, 9 lesen, wird er in die Lage versetzt, ja, einzuschlagen, so möchte ich es mal sagen, in die Hand Jesu und darf gläubig werden. Denn durch die Gnade seid ihr errettet, mittels des Glaubens, und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es, so lesen wir es in Epheser 2, Vers 8. Ja, und jetzt kommt das nächste Stück, das untrennbar dazugehört. Mit dem Munde wird bekannt zur Rettung. Und da finden wir dieses Wort Soteria für Rettung. Und natürlich als Eltern fällt uns hier eine Situation ein, die wir alle als Eltern erlebt haben und die viele von uns sicherlich noch erleben dürfen. Situation im Kreissaal, höchste Anspannung, und jetzt ist es soweit, das Kind ist auf die Welt gekommen. Alle warten auf dieses Ereignis, welches später oft viele Nerven kostet. Der Schrei des Kindes, liebe Geschwister, der Schrei des Kindes im Kreissaal ist der Beweis. Halleluja, es ist keine Totgeburt, das Kind lebt, neues Leben ist da. Und so dürfen wir es verstehen. Das Bekenntnis unseres Mundes, mein Herr ist Jesus Christus, ist die klare Ansage an alle, die dieses Bekenntnis hören. Jetzt wissen wir es, mit wem wir es hier zu tun haben. Und viele von uns, wir alle, denke ich, haben es schon erlebt, dass wir uns durch dieses Bekenntnis festgelegt haben und eine Situation sich von jetzt auf nachher geklärt hat. Weil die Mitbeteiligten wussten jetzt, das ist so ein Frommer, so einer, der an Jesus glaubt, mit dem können wir in dieser und jener Situation nicht rechnen. Der wird da nicht mitmachen. Also wir sehen, wie dieses Bekenntnis zu Jesus Christus ganz unmissverständlich eine Festlegung bedeutet und auch aus mancher Situation, wo man vielleicht denkt, wie komme ich da jetzt durch? Ich möchte mich durchschlängeln und anstatt klar zu bezeugen, Leute, ich glaube an Jesus, ich mache da nicht mit. Wenn wir das dann tun, dann erkennen wir, dann bedeutet solch ein Bekenntnis eine Herausrettung auch aus einer konkreten Lebenssituation. Und mögen wir alle, möge ich immer wieder diesen Mut haben, dieses klare Bekenntnis auszusprechen. Unter Gläubigen, denke ich, fällt uns das leicht, aber wenn wir unter Ungläubigen sind, mögen wir da mutig werden. Ja, das war das Zweite und jetzt noch das Letzte. Sie haben ihr Leben nicht geliebt bis zum Tod. Dieses Bekenntnis, Jesus ist mein Herr, wird die Gläubigen aus Israel und auch aus den Nationen nach der Demaskierung des falschen Messias, nach dem Bundesbruch in der Mitte der 70. Jahrwoche, nach dem Herabwurf Satans und seiner Engel auf die Erde, das Leben kosten. Dieses Bekenntnis, wir wissen es, hat durch die ganzen Jahrhunderte hindurch vielen Geschwistern das Leben gekostet. Und am Tag des Herrn, der zweiten Hälfte der 70. Jahrwoche, wird dieses Bekenntnis, Jesus ist mein Herr, das Todesurteil für die Bekennenden bedeuten. Mir fiel die Geschichte ein, die wir von der Sonntagsschule her kennen. Alle Knie nieder vor dem Standbild. Alle. Und es war ein feierlicher Moment. Da hat der Nebukadnezar was aufgefahren. Und da stehen drei Männer, die haben ihre Knie nicht gebeugt. Und wir wissen, was das Ergebnis war. Sie kamen in den Feuerofen. Und so sehen wir hier, so eine Situation wird das sein. Ja, wir lesen in Offenbarung 13, 15, und es wurde ihm, also dem zweiten Tier aus der Erde, gegeben, dem Bilde des Tieres, dem ersten Tier aus dem Meere, Odem zu geben, auf dass das Bild des Tieres auch redete und bewirkte, dass alle getötet wurden, die das Bild des Tieres nicht anbeteten. Eine noch nie dagewesene Verfolgung aller an den Herrn Jesus Gläubigen tritt ein. Und wenn ich diese so tief betreffenden Verse lese, dann bin ich tief erschüttert und gleichzeitig tief getröstet, weil wir einmal mehr in unserem kostbaren Gotteswort einen wunderbaren Maßstab göttlicher Erstattung erkennen dürfen. Wir lesen in Offenbarung 20, Vers 4. Und ich sah Throne und sie saßen darauf und es wurde ihnen gegeben, Gericht zu halten. Und die Seelen derer, welche um des Zeugnisses Jesu und um des Wortes Gottes willen enthauptet waren. Und die, welche das Tier nicht angebetet hatten, noch sein Bild und das Mahlzeichen nicht angenommen hatten an ihre Stirn und an ihre Hand. Und sie lebten und herrschten mit dem Christus 1000 Jahre. Welch eine frohe Botschaft, liebe Geschwister. Diese Gläubigen, diese Überwinder, die ihr Leben nicht lieben bis zum Tod, die durchhalten, die wirklich Überwinder werden, die dürfen auferstehen hinein ins 1000-jährige Reich. Sie dürfen Anteil haben an dieser ersten Auferstehung, wie sie in Vers 5 genannt wird. 3,5 Jahre, furchtbarste Verfolgung. Noch einmal die Erinnerung, der Herr Jesus sagt seinen Jüngern, denn jene Tage werden einen Drangsal sein wie dergleichen von Anfang der Schöpfung, welche Gott schuf, bis jetzt nicht jetzt hier nicht gewesen ist und nicht sein wird. 3,5 Jahre, furchtbarste Verfolgung. 1000 Jahre mitherrschen mit dem Herrn Jesus hier auf dieser Erde. Ja, also wir sehen hier ganz kostbar. Und jetzt machen wir wieder den Schwenk zu unserer heilsgeschichtlichen Verwaltung, in der wir uns heute befinden. Da befindet sich der Apostel Paulus in römischer Gefangenschaft. und schreibt von dort den Philipperbrief. Und da schreibt er in Philipper 1, 20 und 21, nach meiner sehnlichen Erwartung und Hoffnung, dass ich in nichts werde zu Schanden werden, sondern mit aller Freimütigkeit, wie alle Zeit, so auch jetzt, Christus hoch erhoben wird in meinem Leibe, sei es durch Leben oder durch Tod. Denn das Leben ist für mich Christus und das Sterben Gewinn. Wir erkennen, der Paulus, der war auch so einer, der sein Leben nicht geliebt hat bis zum Tod. Er hatte nur einen Wunsch, Christus soll hoch erhoben werden in meinem Leibe. Er wusste sich mit Christus gestorben und begraben. Und so wollte er mit und in seinem irdischen Dasein nichts anderes tun, als Christus verherrlichen. Und wir müssen beachten, dass es hier heißt, in meinem Leibe. Nicht mit meiner Seele, nicht mit meinem Gemüt, nicht mit sonst etwas, sondern mit meinem Leibe. Noch eine weitere Stelle, Römer 6, 19. Denn gleich wie ihr eure Glieder, hat also auch wieder mit unserem Leib zu tun, dargestellt habt zur Sklaverei der Unreinigkeit und der Gesetzlosigkeit zur Gesetzlosigkeit, also stellet jetzt eure Glieder dar zur Sklaverei der Gerechtigkeit zur Heiligkeit. Liebe Geschwister, was machen wir mit unserem Leib? Wo schauen wir hin? Wo hören wir hin? Wo gehen wir hin? Für was gebrauchen wir unsere Lebenskraft? Die griechische Philosophie sagt, mit deinem Leib kannst du machen, was du willst. Hör doch auf, der verfault sowieso irgendwann mal. Entscheidend die Seele, die verlässt das Gefängnis des Leibes und er schwingt sich in die Höhen, ich sage es mal in meinen Worten. Ganz anders die Botschaft der Schrift. Noch ein Wort aus dem Römerbrief, Römer 12, 1. Ich ermahne euch nun, Brüder, durch die Erbarmungen Gottes, eure Leiber darzustellen als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Schlachtopfer, welcher euer folgerichtiger Gottesdienst ist. Mögen wir alle solche werden, liebe Geschwister, die ihre Leiber und damit auch ihre Seele, nennt die Schrift doch unseren jetzigen Leib, einen seelischen Leib, dem Herrn zur Verfügung stellen. Dann, liebe Geschwister, ist Sterben Gewinn. Keineswegs ist Sterben grundsätzlich ein Gewinn. Wenn es so wäre, bitte, dann sollten wir nie mehr zum Arzt gehen. Keineswegs ist Sterben grundsätzlich ein Gewinn. Sterben kann sogar ein Gerichtshandeln Gottes bedeuten. Wir wissen, 1. Korinther 5, da überliefert Paulus einen Bruder, der mit der Frau seines Vaters ein Verhältnis hatte, dem Satan, zum Verderben des Fleisches, auf das der Geist errettet werde. An welchem Tag? Wieder am Tag des Herrn Jesus. Das ist unser Ziel. Wir erkennen also, wann ist Sterben Gewinn? Auch für uns, wenn unser Sterben zur Verherrlichung des Herrn Jesus dient. So wird es bei den Überwindern in der großen Drangsal sein. So war es beim Apostel Paulus. Und mögen auch wir alle täglich unseren Leib, unser Leben, ihm, unserem Herrn und Haupt, zur Verfügung stellen. Amen. Wir beten miteinander. Ja, wir danken dir, geliebter himmlischer Vater, im Namen Jesu für den Reichtum deines Wortes. Und wir danken dir für diese drei Stücke, die diese Überwinder kennzeichnen, auszeichnen wird. Und es ist unser Gebet, dass auch wir zu solchen werden, die sich auf niemand anders gründen als auf dich, Herr Jesus, auf dich und dein Erlösungswerk. Ja, dass wir ja wissen dürfen, in dir haben wir die Erlösung durch dein Blut, die Vergebung all unserer Sünden. Und allein dein Blut macht uns unanklagbar und spricht uns gerecht. Ja, wir danken dir von ganzem Herzen dafür und schenke es mir und uns, dass wir dich bekennen, Herr Jesus, nicht nur, wenn wir untereinander sind, sondern schenke uns diesen Bekennermut, auch wenn wir in einer ganz anderen Umgebung sind, dass wir bereit sind, deinen Namen zu nennen und klar Position zu beziehen. Ja, und das Letzte, Herr Jesus, ja, da bin ich weit weg. Aber wir dürfen es einüben, so wie wir es lesen durften im Römerbrief, dass wir jetzt schon, wo wir noch keine Verfolgung erleben, dass wir jetzt schon es einüben und lernen dürfen, unsere Leiber dir zur Verfügung zu stellen. Ja, wir danken dir für den Reichtum deines Wortes, preisen dich, lieber Vater, im Namen Jesu und beten dich an. Amen.